Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Man muss Perfektion sein. Perfektion, Struktur, das sind so ganz wichtige Parts. Also gerade diese Perfektion, diese detailgeliebte Sachen, so das Blattgold muss links liegen, nicht rechts. So. Mhm. Das sind so Sachen, gerade in diesem High-Level, wo dann halt bei uns 12,90 ein Törtchen kostet. Wenn du in dieser High-Level-Bereich bist, definiert man sich nur noch über Perfektion und über diese Außergewöhnlichkeit.
Willkommen zu einer neuen Folge von Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Heute spreche ich mit Marcel Reinhardt, gelernter Bäcker, Konditor, Konditormeister und seit 2024 Chef-Pâtissier in der Patisserie Johanna in der Hamburger Speicherstadt. Marcel ist nicht nur einer der talentiertesten Pâtissiers in Deutschland, sondern gehört ganz offiziell zu den 50 Best Pastry Chefs aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Seine Kreationen sind nicht nur Kunstwerke für den Gaumen, sondern auch ein Fest für die Augen. Wer es selbst noch nicht erlebt hat, hat echt was verpasst. Und glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich war nämlich bei euch, ich glaube im Dezember, und war einfach hin und weg von dem, was da so in den Auslagen überall da rumlag. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wie sein Weg ins süße Handwerk verlief und welche Ziele, Pläne und Träume Marcel noch hat, verrät er uns hoffentlich gleich hier bei Job oder Flop. Marcel, schön, dass du heute da bist.
Hallo Dominik.
Bevor wir gleich in Medias Res gehen und in die süße Welt der Konditorei eintauchen, gibt es bei mir immer so 5, 6 schnelle Fragen, die ich am Anfang den Leuten halt stelle. Hast du Bock drauf?
Natürlich, let's go.
Gehen wir los. Marcel, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Also früher war ich so eine Nachteule, da konnte ich so in der Bäckerphase da 1 Uhr arbeiten, boah, geil. Mittlerweile, also so 6.30 Uhr, wenn der Wecker klingelt, denke ich mir so, oh nee, bitte nicht. Aber ja, mittlerweile bin ich eher so ein Mittelding.
Mittelding. Bist du introvertiert oder extrovertiert?
Also ich bin super offen. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Also ich rede unheimlich gerne. Also
beste Voraussetzung für heute,
für einen Podcast etc. pp. Mega. Ich liebe es, also mit Menschen einfach in Kontakt zu treten, auf Leute zuzugehen und halt einfach auch zu erfahren, was hinter den Leuten steckt. Sowas ist total meins. Also eher extrovertiert.
Mhm. Was ist dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Mein wichtigster Werkzeug. Früher hätte ich gesagt, wäre es die Pinzette gewesen. Mittlerweile sage ich es die Tastatur. ja, also in der Backstube auf jeden Fall so Pinzetten, sowas, weil wir sehr filigran arbeiten.
Ja.
Und wenn es dann so an diesen Part geht, wo eigentlich keiner Bock drauf hat, sage ich mal, dann eher so im Computerbereich, ja, dann ist die Tastatur, der Laptop etc.
Also Bestellungen,
Dienstpläne etc. und sowas.
Okay. Ja, okay, alles klar. Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Wenn man, für mich, also sind jetzt persönlich Sachen, für mich ist, wenn man ein ungepflegtes Erscheinungsbild hat und vor allem, wenn man nicht sauber arbeitet, das ist sowas, wo ich, da kriege ich die Krätze, da kriege ich wirklich, da zieht es bei mir alles zusammen.
Meine Lieblingsfragen direkt am Anfang, was schätzen denn Leute an dir, die dich nicht mögen?
Leute, die mich nicht mögen, das ist eine gute Frage.
Oder?
Weil oft hört man es nicht, wenn man einen nicht mag. Was ich glaube, ich bin halt eine Person, wenn mit mir jemand redet, egal ob ich ihn mag oder ob er mich mag, ich bin da relativ neutral. Ich kann sowas gut differenzieren, auch zwischen Privat und Beruf. Ich habe auch eine Freundin, die bei uns arbeitet. Ich bin so eine Person, ich kann sehr, mich fokussieren auf eine Sache und dann halt auch gewisse äußere Einflüsse einfach aus.
Wahrscheinlich auch ein wichtiges Merkmal für deinen Job auch, ne? Also wenn du dann so dich fokussieren musst auf das Kunststück, was du dann da fabrizierst. Ich glaube, da blendest du ja auch.
Da blendet man alles aus. Ich habe es gemerkt, wo ich jetzt beim Sebastian Lege war, im Fernsehen mit dem, wo ich das TV-Duell hatte. Mhm. Da war auch außenrum eine Maschinerie an Menschen, Licht, alles drum und dran. Ich habe die Fernsehaufzeichnung gesehen und dachte mir so, echt? War das da? So, man war so fokussiert. Ich glaube, das ist sowas, das schätzt man
so sehr. So ein Tunnelblick.
Ja. Absolut.
Und als letzte Schnellrunde-Frage, welcher Job würde dich denn noch reizen, außer deinen eigenen?
Was ganz, ganz anderes. Früher gab es eigentlich immer zwei Sachen, entweder Bäcker, Konditor oder ich wäre in die Altenpflege gegangen.
Das ist ja wirklich komplett.
Komplett anders. Aber ältere Damen und Herren liegen mir super am Herzen. Und ich habe früher schon immer, war ich im Altersheim, wo mein Opa auch da war, und habe mit denen gespielt und so sowas. Ja, ältere Menschen haben so ein Phänomen, da geht für mich immer das Herz auf.
Kann ich voll nachvollziehen, absolut. Und jetzt pflegst du sie quasi von innen. Mit deinen Kunstwerken. Würdest du sagen, lieber Marcel, du hast deinen Traumjob gefunden?
Absolut. Also ich muss sagen, mit der Patisserie, die ich ja mit aufbauen durfte, habe ich absolut so dieses letzte Tortenstückchen in mir gefunden. So dieses, es ist so eine Mischung aus, ich kann mich frei ausleben von den Produkten, habe aber auch Personal, Organisation, also so eine bunte Mischung. Ich habe jetzt wie heute so einen coolen Termin, beziehungsweise so eine coole Podcast-Aufzeichnung, dann Fernsehen, dann mal wieder, aber auch Prüfungen. Also man hat so ein Querbeet von allem etwas und nicht nur eine stupide Arbeit vor sich hin, sondern so wirklich auch mit Menschen, mit Kunden und so. Man kann Hochzeitstorten machen, Absprachen, man sozusagen jemanden begleiten bei seinem wichtigsten Tag. Und sowas finde ich einfach, ja, cool, so diese bunte Mischung.
Und ja, eigentlich, ja, korrigiere mich, aber eigentlich auch mal in guten Situationen. Also du bist jetzt, die Leute
kommen. Naja, man hat auch manchmal Trauergespräche.
Trauergespräche auch,
ne? Wenn es um Todes, aber auch. Überwiegend, ich sag mal, ich bin da immer ganz, ganz ehrlich. Ein Bäcker, den braucht man. Brot, Brötchen,
von, ja.
Das brauche ich abends. Ich muss satt werden. Uns Konditoren, uns braucht man nicht. Wir sind eigentlich immer nur da, wenn man Emotionen hervorheben will. Wenn man wirklich für einen ganz besonderen Anlass, egal ob positiv oder negativ, wenn man was ganz Besonderes haben will, dann sind wir dafür da, weil ich brauche keine Pralinen und ich brauche keinen Kuchen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe es gerade
anders.
Ja, ich sehe es gerade anders, weil kennst du das Phänomen von der Lenkradheizung im Auto? Wenn man es nicht hat, vermisst man es nicht. Wenn man es einmal hat, will man es immer wieder haben.
Genau.
Und ich glaube, so könnte man das auch
so mit kann man's auch beschreiben.
Kleinen Törtchen und Pralinen sehen, wenn man sie einmal probiert hat. Und ich hatte das Glück, die mehrfach probieren zu dürfen, auch bei euch in der Patisserie, Johanna. Dann muss man immer wieder sozusagen.
Geiler Scheiß.
Dann, ja, das ist unfassbar. Optisch wirklich und dann auch vom Geschmack her, das war wirklich, das war sogar so weit, wir haben, ich glaube, kann ich sagen, im Dezember bei euch gedreht und da habe ich dann sozusagen die Inka kennengelernt.
Genau.
Nach dem Dreh sind wir dann ins Büro, haben alles fertig gemacht und danach bin ich nochmal zu euch gefahren, habe mir die Tüten vollgepackt für meine Frau nach Hause. Also so war das dann doch, weil ich dann nicht davon ablassen konnte. Aber du hast es gerade schon gesagt, Bäcker braucht man, Konditor hat man gern sozusagen.
Ja.
Dein persönlicher Weg geht ja auch in dieselbe Richtung. Du hast erst Bäcker gelernt und bist dann sozusagen in die Patisserie reingegangen. Wie ist da so dein Weg gewesen oder wie ist dann so, gibt es da auch so einen klassischen Weg, wo man sagt Bäcker, dann Konditor dann und so weiter?
Also bei mir war es so, ich habe früher schon immer gesagt, meine gesamte Familie sind in komplett anderen Branchen. Mein Vater Versicherung, meine Mutter arbeitet fürs Landratsamt, meine andere Schwester macht Fitnessökonomie, also Versicherung etc. war in der Familie schon immer groß. So, dann war natürlich immer Papa, ne, der einzigste Sohn, der wird genau Versicherung. So, das
was Solides.
Genau, was Solides. Und ich habe immer gesagt, nee, darauf habe ich gar keinen Bock. Ich möchte Bäcker werden. Ja.
Aber wie kam das Bäcker? Wo kam das her?
Also man muss dazu sagen, ich habe schon früher immer super viel gebacken. Mhm. Es gab eine Zeit, wo in den Sommerferien, wenn wir 6 Wochen Sommerferien hatten, dann durfte immer, ja, schlimm, ne?
Meine Frau ist Lehrerin.
Da war es immer so, dass meine Mutter durfte im Team, wo die gearbeitet hat, im Landratsamt, die durften immer sich, jede Woche durfte eine entscheiden, was es für einen Kuchen gibt.
Ah, okay.
Und ich habe dann immer den Wunsch der Damen erfüllt und habe immer einen Kuchen gebacken.
Ach was.
Genau. Und dann gingen die immer schön ins Landratsamt und die haben mittags immer zusammen Kaffeekuchen gemacht. Und so habe ich eigentlich so eine Leidenschaft entwickelt für die süßen Sachen. Mhm. Ich habe aber auch immer gesagt, wenn ich Bäcker werde, dann werde ich auch Konditor. Weil für mich ist es so ein Gesamtbild, ne? Weil vieles einfach sich überschneidet, auch in der Ausbildung. Und habe ich gesagt, wenn ich Bäcker werde oder wenn ich Konditor werde, dann mache ich das andere auch. Und dann gab es bei uns einfach im Nachbarort eine super, super gute Bäckerei, auch Bio. Und da habe ich gesagt, da möchte ich lernen. Dann habe ich damals über das Schülerpraktikum so ein Praktikum gemacht und habe gesagt, boah, absolut meins, möchte ich werden. Ausbildung gemacht und habe aber auch gleichzeitig gesagt, wenn ich Bäcker werde, dann möchte ich noch Konditor werden, weil ich einfach dieses Gesamtwissen haben
will. Ist das eine Zusatzausbildung, eine Weiterbildung?
Was gesamt ist das? Neue Ausbildung. Es sind zwei Lehrberufe.
Okay,
genau, zwei, dreijährige Lehrberufe,
ja,
die komplett als eigenständiges zu erlernen sind. Und dann habe ich den Bäcker gemacht und habe gesagt, so, ich habe irgendwie so ein Halbwissen, man hat irgendwie mit Fettglasur gearbeitet als Bäcker, aber nicht mit Kuvertüre. Also man hat so eine abgespeckte Variante gemacht.
Ja.
Und sowas ist für mich immer zutiefst unzufriedenstellend. Ich möchte immer alles ganz genau wissen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mach noch den Konditor.
Mhm.
So, aber den Bäcker habe ich bei mir daheim in Stuttgart gemacht. Schwäbische Laugenbrezeln, sowas muss man ja können als Schwabe.
Ohne Spaß. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren in Hamburg. Wenn ich morgens hier zum Bäcker gehe und will einfach eine Butterbrezel haben.
Habe ich noch nicht gefunden.
Es gibt Hamburg keine guten Brezeln.
Absolut nicht.
Und bei Butterbrezeln, die stellen sich alle an, dass sie es machen. Oder die haben A, keine da in der Auslage. Ja. Und B, stellen sich dann an wie Butter. Das müssen wir aber alles extra berechnen. Und ich denke mir so, meine Frau kommt auch aus Baden-Württemberg. Da ist es in jeder Bäckerei einfach das beste Frühstück. Das beste,
ja.
Butterbrezel.
Butterbrezel. Ist wie das Franzbrötchen hier, ist bei uns daheim die
Butterbrezel. Richtig, richtig.
Ja. Oh. Absolut. Ja, und dann habe ich gesagt, ich will Konditor lernen. Und dann wollte ich aber nicht schon wieder traditionell lernen, sondern ich wollte komplett modern lernen.
Mhm.
Und jetzt rede ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ich war früher immer daheim. Ich wollte nie irgendwo anders stehen. Ich war immer so sehr fokussiert auf meinen Beruf und war eigentlich, hatte auch nur relativ wenig Freunde, sag ich mal, aber wirklich so, für mich war der Beruf immer Fokus. Und dann habe ich gesagt zu meiner Mutter, so, und jetzt bewerbe ich mich als Konditor im Fünf-Sterne-Hotel in Düsseldorf und zeig dir, dass ich das machen kann. Meine Mutter, die hat sich an dem Tag, da gab es eine Annonce in Facebook von meiner damaligen Chefin, die hat sich zu Grund und Boden gelacht. Meine Mutter hat gesagt, genau, Marcel, du
bewerbst dich
in Düsseldorf, 500 Kilometer weit weg für eine Konditorlehre aus dem Dorf, wo ich herkomme, mit 5000 Einwohnern.
Das war eine ganz andere Welt, oder?
Eine ganz andere Welt. Und dann habe ich gesagt, so Mutter, hier zeige ich es. So, und dann habe ich meine Bewerbung hingeschickt. Tja, zwei Wochen später war der Tag zum Vorstellungsgespräch. Das Gesicht meiner Mutter, das werde ich bis heute nicht vergessen, als diese E-Mail reinkam, ihr sind die Kinnladen runtergeflogen.
Hätte nicht geglaubt, dass der kleine Sohn immer das
genau, macht. Der kleine Sohn aus dem Kaff in die große, weite Welt. Ja, und dann habe ich gesagt, so, ihr habt gesagt, wir gehen zusammen dahin, dann müssen wir da jetzt auch hin. Und dann sind wir da losgetuckert und haben, ja, das Wochenende in Düsseldorf verbracht und dann war ich da zum Probearbeiten, zum Gespräch.
Und warum genau dieses Hotel? War das einen besonderen Ruf gehabt oder war das einfach?
Ja, es ist ein Luxushotel, es war das Hyatt, direkt im Medienhafen, 5 Sterne, Superior, also.
War ich auch schon Kaffeekuchen trinken.
Ja.
Ja, ist schon ziemlich gut.
Ist halt super schön, ne? Also ein super schönes Hotel und auch die, die Laura, also meine damalige Ausbilderin, war halt auch einfach genial. Es hat einfach auch menschlich super gepasst und ja, dann hieß es, Marcel, du hast die Stelle. Das zweite Gesicht meiner Mutter, das hätte man auch wirklich
das hat nicht mehr gelacht, ne?
Das hat nicht mehr gelacht. Ja, und dann habe ich gesagt, das mache ich. Und dann bin ich nach Düsseldorf, habe da die Ausbildung angefangen und dann kam leider Corona. Hotellerie war schwer. Ja,
ja, stimmt.
Ein bisschen schwer gewesen. Und dann bin ich damals, weil für mich war das keine Option, zu sagen, während Corona, ich bleib daheim.
Mhm.
Ich wollte ja, also für mich, wenn man sich entscheidet, eine Zweitausbildung zu machen, dann hat man ja auch Bock drauf, dann will man was lernen, dann ist man ehrgeizig, dann will man ja nicht daheim Füße hoch und Fernseher an, sondern ich habe gesagt, ich will was machen. Und meine damalige Ausbilderin, die war super gut vernetzt oder ist super gut vernetzt, ist auch in der Branche wirklich auch sehr gut aufgestafft und hat mich dann damals in Düsseldorf zu meinem Zweitausbildungsbetrieb dann gebracht und hat gesagt, mach da mal einfach die Praktika. Ein Praktika so lange. Und ich habe gesagt, ich will auch, ich wurde ja eh weiter bezahlt. Ich habe gesagt, Geld gar nichts. Ich will einfach nur arbeiten.
Und lernen.
Und habe dann da mein Praktikum gemacht. Und dann war es immer so, Corona wurde enger, länger und länger und länger. Und dann habe ich gesagt, okay, damals, das war auch wirklich ein Gespräch, wo für beide nicht einfach war, weil Laura war wirklich, ich war ja erster Auszubildender, das ist ja dann eh immer nochmal ganz besonders. Und sie hat dann halt auch gesagt, Marcel, ganz ehrlich, es hat keinen Sinn. Also du hast jetzt die Möglichkeit, in einem Top-Betrieb weiterzulernen, mach das.
Mhm.
Und dann hat mich damals mein Zweitausbildungsbetrieb, es war eine Patisserie am Karlsplatz, eine Bio Pastry, die hat mich dann aufgenommen und dann durfte ich da meine Lehre zu Ende machen. Auch wirklich total modern, total filigran und da habe ich auch so meinen weiteren Grundbaustein legen dürfen, sag ich mal.
Mhm.
Ja.
Das heißt, es klingt alles sehr geplant von deinem Weg schon, aber dann trotzdem mit so ein paar Zufälligkeiten, Hürden, weil Corona konnte ja keiner einplanen damals.
Ja.
Und dass du dann von einem Hyatt, von einem Fünf-Sterne-Haus, dann in eine andere Patisserie wechseln konntest, war ja auch nicht von vornherein so gesetzt, der Weg.
Nee, im Prinzip ist es so, man hat ja immer Pläne, ne? Aber
da gibt es einen schönen Spruch, Leben passiert, während man Pläne macht.
Ja, es ist so. Also im Prinzip, bei mir waren öfters auch so Situationen, wo dann halt entweder ging es zwei Schritte zurück und im nächsten Schritt ging es aber 10 nach vorne. Mhm. Oder ich musste so über einen Umweg so zum Ziel. Also im Prinzip Pläne, ich bin eine Person auch, ich strukturiere mich sehr gerne, ich plane sehr, sehr viel, aber irgendwie kommt immer was dazwischen.
Pläne, nächste Schritte ist ein guter Punkt. Und dann bist du von dort direkt quasi zur Patisserie Johanna gekommen? Mhm. Oder weil die Geschichte ist ja auch ganz besonders für die, die es nicht kennen.
Genau, also es war eigentlich ein dummer Zufall auch wieder. Und zwar, ich war damals bei einer Weiterbildung, bei einer Schulung in Ulm, bei der Patisserie-Schule Pfersig. Und da war wirklich, es war ein Thema, es war unheimlich trocken. Gelier und Bindemittel. Wirklich trocken des Todes. Anders kann man es nicht sagen. Und zwar Gelatine hier, Johannesbrotkernmehl da. Man hat nur Pröbchen gemacht, man hat vor sich hingearbeitet und nicht so, normalerweise sind so Schulungen immer teamweise. Da war es wirklich eigentlich vor sich hinarbeiten.
Okay.
Und zufälligerweise habe ich dann Inka beim Mittagsessen, beim Mittagstisch, die saß neben mir dran und wir sind so ins Gespräch gekommen und haben uns da eigentlich kennengelernt. Ganz zufällig, unangenommen, also wirklich, ich kannte sie nicht, sie kannte mich nicht. Ich wusste nicht, was ihr Background ist, ich wusste nicht, was mein, also sie wusste nicht, was mein Background ist. Also wir haben wirklich ganz, ja, offen geredet und das ist auch wieder so, ich rede halt irgendwie mit jedem. Ich glaube, ich auch ein bisschen so das Schwäbische.
Nehme ich jetzt nicht persönlich.
Und ja, da habe ich sie einfach kennengelernt und wir haben uns gut verstanden, connected und haben uns dann mal getroffen und dann, ja, haben sie mir eigentlich erst erzählt, was ihre Geschichte ist und was sie vorhaben.
Mhm. Mit der Eröffnung in Hamburg dann 24,
genau.
Da bist du auch direkt mitgegangen.
Ja, es war auch da wieder, ne, ich war gelernter Bäcker, Konditor, aber zur Eröffnung einer Patisserie-Konditorei braucht man den Meistertitel. Wir sind im Prinzip meisterpflichtiges Handwerk. Ja, und dann hieß es für mich noch, ich hatte eh ein Stipendium offen und dann hieß es, ja gut, dann mache ich den Meister noch, damit ich das auch leiten kann. Und dann bin ich in Koblenz auf die Meisterschule, weil Inka und Ralf kommen ursprünglich aus dem Ahrtal. Und dann bin ich ins Ahrtal gezogen zu Inka und Ralf und habe dann in Koblenz meinen Meister gemacht und nebenbei mit Inka und Ralf halt das Ganze geplant.
Also es ist schon nicht nur rein berufliche Verbindung, die ihr da habt, sondern wirklich, das geht schon ein bisschen tiefer. Ja.
Also wir sind schon sehr familiär, also sehr, sehr familiär. Also ich habe auch immer gesagt zu Inka, und es auch meine Mutter, die ist super beruhigt, dass sie weiß, wenn was wäre, ich kann immer zu Inka gehen und zu Ralf. Und ich habe in den 2 Jahren, wo ich im Ahrtal gelebt habe, habe ich deutlich, deutlich mehr Zeit mit Inka in Hotels, auf Messen, auch so privat verbracht, als mit meiner eigenen Familie.
Ja, es ist schon hart.
Und da ist dann wirklich, ja, bei uns halt super familiär. Ne? Ob es Geburtstagsfeiern sind, andere Feste, so, wir sind eigentlich dann immer zusammen.
Weil du so sagst, man merkt es aber auch, wenn man tatsächlich in den Laden reinkommt, dass da wirklich so eine besondere Atmosphäre ist. Also auch Inka hat uns dann auch begrüßt, wir haben mit ihr gesprochen, man, diese Herzlichkeit, die sie halt direkt ausstrahlt. Ne? Man fühlt sich sofort so eingefangen in so einer dicken Wolldecke.
Wolldecke.
Ja, war richtig schön. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Du bist jetzt sozusagen in unserer Timeline, bist du jetzt gerade vom Bäcker zum Konditormeister nach Hamburg gegangen und leitest jetzt quasi den Konditorenbereich. Oder, aber sie ist ja Geschäftsführerin und du bist der Mitgeschäftsführer oder bist du,
wie ist das? Es ist so, Inka ist die Inhaberin.
Oder Inhaber, ja.
Genau, Inka ist Inhaberin und ich bin Betriebsleiter und Chefpatissier.
Okay, also das
beides in einem.
Das Rädchen, was alles da am Laufen hält. Ich möchte mal kurz auf die Bäckergeschichte zurück, weil irgendwie, du hast ja damit angefangen, weil du ja eine Leidenschaft dafür hattest. Du hast ja die ganzen Torten schon für deine Mom gebacken und so, das haben wir schon mitbekommen. War dir das nicht genug oder weil, also ich weiß nicht, wie da so der Schlüssel ist, aber es gibt auch viele Bäcker, die dann halt in Anführungsstrichen nur Bäcker bleiben und nicht weiter die Konditorenausbildung machen. Hat dir da was gefehlt? Weil das ist das von der Arbeit her so ein bisschen
grober, bisschen, so stelle ich mir das vor. Ja. Also, weil du sagst, das eine ist dein wichtigstes Werkzeug. Früher wäre es die Pinzette gewesen, jetzt mit die Tastatur. Beim Bäcker sehe ich jetzt weniger die Pinzetten, sondern eher so die mehlverschmierten Hände, das Leibbrot, was da irgendwie ist, die Brötchen. Das ist ja eine ganz andere Welt eigentlich von Handwerk.
Ja, es ist schon sehr unterschiedlich. Also,
und die Aufstehzeiten sind auch nochmal andere, ne?
Absolut, also die Aufstehzeiten einmal, natürlich. Aber für mich war immer, beim Bäcker, es war super grob. Ne? Ich hieß dann zu mir auch immer, ja, das muss nicht so exakt. Und ich dachte mir immer so, okay. Also es war mir einfach zu monoton und auch zu grob. Da habe ich da meinen 2-Kilo-Leib, wo ich dann rundwirk und abfahrt. So, mir hat diese Filigranität, diese Sauberkeit, dieses exakte, strukturierte Arbeiten, so, das hat mir irgendwie gefehlt. So, und dann war für mich klar, das Naheliegendste, der Konditor, und das war dann halt genau meins.
Ja, spannend. Also richtig.
Man hat nämlich, ich sag mal so, der Konditor arbeitet mit Zucker, der Bäcker arbeitet mit Zucker, der Bäcker arbeitet mit Mehl, der Konditor arbeitet mit Mehl, der Bäcker arbeitet dann vielleicht noch mit außergewöhnlichen Mehlen wie Urkorn, Einkorn, mit Sauerteig. Darauf haben die Konditoren jetzt nicht so Bock. Dafür hat der Bäcker keinen Bock, mit Kuvertüre und Pralinen zu arbeiten, sondern eher mit Fettglasur. Also da ist schon viel parallel, aber auch viel unterschiedlich. Und für mich war einfach so, ich will beides wissen und dann für mich einfach entscheiden, später, ich mache das so oder ich mache es so rum. Weil viele Wege führen nach Rom.
Eben. Und bringt dir, oder hat dir diese Ausbildung als Bäcker was gebracht, auch jetzt im Nachgang für deine Konditoreienkarriere?
Absolut. Also Thema Teige, Vinaigrette, Croissants.
Vinaigrette, was?
Croissants, Pau, Schokolade, im Prinzip die ganzen gebackenen Produkte, die wir haben. Das hat man so in der Konditorenausbildung eigentlich so gut wie gar nicht richtig gelernt. Und das habe ich halt wirklich in der Bäckerei gelernt. Ne? Also wie führe ich einen Teig? Wie kann ich den beeinflussen? Die Teigknetphasen, Doppelarmkneter, Spiralkneter, sowas. Also das sind so Sachen, die lernt man eigentlich weniger als Konditor, sondern eigentlich als Bäcker. Und ich fand es halt spannend, das zu lernen, aber dann halt nochmal ein bisschen zu optimieren, wie ich es halt für mich.
Also verbindest du auch beides dann tatsächlich in deiner täglichen Arbeit?
Genau. Also wir haben einen großen Bereich Vinaigrette, das heißt, wir haben Croissant Rolls mit Lachs, mit Pastrami oder süß mit Pistazie oder so. Aber dann halt auch die Konditorsachen so ein bisschen gefüllt dann mit einer Schokoladencreme oder dann was aufdressiert. Also dann so beides zusammen vermischen, das ist dann schon.
Macht's auch ganz besonders, ne?
Besonders, ja. Ist auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, habe ich auch im Kopf jetzt nirgends woanders, wo ich sage, das ist genauso auch von der Qualität. Wahrscheinlich gibt es das auch in anderen Qualitäten woanders, aber so sozusagen so fein und so grazil und so. Auch, ich finde auch, ich bin so, als wenn ich ein Fanboy bin. Ihr habt nicht bezahlt für diesen Podcast. Ihr erzählt es einfach so. Es ist keine Werbung. Keine bezahlte Werbung. Aber selbst die Croissants, wie du schon sagst, mit Lachs, selbst die hatten einen feinen Geschmack. Ja. Also selbst die waren jetzt nicht so grob oder so vom Geschmack.
Wir machen auch alles selber, ne? Sei es jetzt die Mayonnaise, die drunter kommt, die Cremes, der Teig. So, das ist alles bei uns handgefertigt, made in der Hamburger Speicherstadt.
Warum glaubst du, dass viele Menschen sagen, dass das ein absoluter Traumjob ist, den du machst?
Viele sehen gerade jetzt auf Social Media große Namen wie Cedric Collet aus Paris, Amori aus L.A. Also die sehen auf Social Media diesen Hype des Konditors in Shigimiki. Und das sind viele, die sagen so, wow, geil, wie in Paris, etc., wie in großen Weltmetropolen. So, das ist, glaube ich, sowas, wo die Leute dann denken, so geil, so läuft es bei uns auch. Ja. Das sehe ich auch immer, wenn die dann gerade junge Leute für die Ausbildung zum Bewerbungsgespräch kommen und sagen, oh, das habe ich auf Social Media gesehen. Sage ich schon immer so, Moment, das ist Social Media und wir sind die Realität.
Ja.
Das ist was ganz, ganz anderes. So, klar, man hat immer Fokus auch, dass man auf Social Media Marketing betreibt und dass man auch den Beruf zeigt, was man und wie vielfältig das ist, aber schlussendlich sind wir auch dafür da, um Geld zu verdienen, nicht um 20 Kilo Vanilleschoten klein zu schneiden oder 50 Kilo Pistazien zu rüsten und auf Social Media so ein Big Video zu drehen, so, sondern wir sind dafür da, um Produkte zu herstellen, also herzustellen, wo man dann einfach den Gast, den Kunden einfach so überzeugt über die Qualität, dass die halt wiederkommen. Und das spiegelt halt ein bisschen nicht so diese Social-Media-Welt da.
Habt ihr das öfter, dass dann, also vergessen wir, dass es dann tatsächlich auch ein Handwerk ist? Also viele denken wahrscheinlich, das ist in so eine Glamour-Social-Media-Welt und nicht High-Fashion, aber so High-Standard mit, weiß nicht, krassen Ingredients, mit denen man arbeitet und so. Aber dass tatsächlich das ein Handwerk ist, bei dem man auch arbeiten muss, bei dem man sich auch in Anführungsstrichen die Hände schmutzig machen muss, vergessen dann viele vermutlich.
Ja, also ich bin selber erst 25, ich bin selber jung, aber gerade in der jungen Generation merkt man es, Social Media ist für die, ja, essentiell. So, man hat es auch, ich war jetzt bei der Prüfung hier an der Handwerkskammer, habe geprüft in der Zwischenprüfung und dann im Fachgespräch sagt die dann auch, ja, das habe ich auf Social Media so gesehen. Ja, Moment, Realität und Social Media sind oft einfach zwei verschiedene Paare. Also, das sieht man dann oft in der jungen Generation, ja.
Ich habe es gerade schon so ein bisschen genannt, so warum du denkst, dass es ein absoluter Traumjob ist. Was ist denn für dich das Traumhafte an dem Job? Aber wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen reingehört, aber was ist das, wo du sagst, das ist das, was mich komplett erfüllt?
Was mich komplett jetzt an meiner Position und auch in der Patisserie Johanna erfüllt, ist einfach diese Vielfalt. Ich habe ein super gutes Team mit vielen unterschiedlichen Charakteren. Das heißt jetzt an der Front als Genussberater oder bei uns hinten in der Produktion. Aber dann halt auch super coole Kunden und auch wie heute, wie jetzt auch der Podcast, also viel einfach diese Mischung. Ich habe so einen coolen, abwechslungsreichen Tag. So, das ist sowas, das ja, erfüllt mich, sehen viele aber auch nicht. Ne? Das sind so zwei Paar Stiefel, sage ich immer. Ja.
Nascht man noch bei der Arbeit?
Schau mich an.
Ja, das habe ich gerade im Vorgespräch schon gesagt. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, absolut nein, aber wie ist das?
Aber man probiert, ja. Ich probiere noch, gerade bei Produktentwicklung, absolut. Mhm. Aber Spoiler, ich liebe genau den anderen Scheiß.
Mit einem salzig?
Schnitzel oder mit einem Donut oder sowas, macht er mich wesentlich glücklicher. Aber das ist immer so, was ich halt jeden Tag habe, das will ich dann irgendwie nicht mehr.
Ja
so.
Klar, es wird für dich normal, ne?
Es wird für mich, genau, normal. Und ich freue mich dann über Pommes, Curry, Döner, sowas.
Muss man da nicht so einen richtig extrem feinen Gaumen haben auch in deinem Job?
Ja.
Also rauchen, trinken etc. wäre schon nicht so vorteilhaft.
Ich persönlich bin davon überzeugt, ja. Also gerade rauchen etc., ich mach's überhaupt nicht. Für mich ist so, mein Geschmacksnerven sind für mich mein Kapital schlussendlich. Weil durch das, ja, hat man auch ein bisschen diese Außergewöhnlichkeit hervorheben. Ne? Was bei uns ist alles sehr ausgewogen, mit mehr Säure als Süße. Und dafür braucht man einen ganz, ganz feinen Mund und ganz feine Gaumen.
Du hast es gerade auch schon gesagt, Bäckerei ist ein bisschen grobschlächtiger und das ist sehr, sehr fein, was ihr in der Konditorei macht. Wollte ich eigentlich auch darauf zu sprechen kommen, ich koche ganz gerne privat. So, und da kommt es aber nicht immer, genau wie du schon sagst, nicht auf diese Grammzahl an und wie viel Salz, wie viel Pfeffer oder wie viel Gramm von, was weiß ich, da rein tue. Und am Ende kann es trotzdem schmecken.
Ja.
Bei der Konditorei ist doch wirklich alles sehr abgewogen, abgezählt. Das ist auch wichtig für die Balance im Geschmack, denke ich mal.
Das ist zum Beispiel so ein Mythos. Ganz viele denken immer, der Konditor, ja, machen wir mal hier ein bisschen, machen wir mal da ein bisschen. Nein. Gramm und Grad, das ist mit das Wichtigste in der Konditorei. Na, gerade wenn es um Bindemittel geht, da machen 0,1 Gramm schon die Welt aus. Na, tue ich was zu rosa abziehen, 82, 83 Grad und nicht 90 und nicht 60. Also das ist unheimlich wichtig.
Und wie hast du das, also Try and Error, hast du einfach Sachen ausprobiert, noch und noch und noch, bis du dann die perfekte Rezeptur hattest für irgendein Stück?
Ja, viel ist ausprobieren, also viel ist auch wirklich mit verschiedenen Bindemitteln ausprobieren, verschiedene Temperaturen, Grundrohstoffe, um dann die Textur einfach rauszufinden. Ne? Mhm. Das macht zum Beispiel schon einen Unterschied, ob ich eine 35-prozentige Sahne nehme oder nur 32- oder 33-prozentige Sahne. Allein schon diese paar Prozente machen schlussendlich eine Garnage vom homogenen, vom Mundgefühl schon ganz anders.
Krass, ich hatte mal den Matthias Fröhrer hier, Koch und auch, also wir haben uns über das Kochsein unterhalten. Aber am Ende war es auch irgendwie eine Chemiestunde für mich, weil der auch wirklich dann gesprochen hat von den Zusammensetzungen und was mit welcher anderen Zutat irgendwie korrespondiert. Ja. Also das fand ich
super interessant.
Super interessant und überhaupt nicht trivial.
Also viele sehen es gar nicht. Ich sage immer, wir sind Stuckateur, Maurer, Architekt,
Chemiker,
wir sind so gefühlt von allem irgendwas, ja, ja. Weil die Hochzeitstorte muss fünfstöckig sein, dann muss ich die Statik berechnen, dann muss sie eingestrichen werden, dann muss das Fundament gesetzt werden, also irgendwie gefühlt alles. Und kleiner Funfact, am liebsten gehe ich in den Baumarkt, weil da finde ich immer Tools zum Spielen.
Echt, ist das
ja,
so?
Ja, ob es jetzt hier für Federn sind, ob es hier die Rohre sind für die Federn etc. pp., da findet man unheimlich viel. Also wir sind so ungefähr, sage ich immer, so alles so ein bisschen. Also wir sind im Handwerk schon richtig aufgehoben.
Ja, schon irgendwie noch eine Kunst, aber dann doch ein Handwerk. Also beides irgendwie, finde ich, ne? Also, gerade die Konditorei.
Ich muss sagen, ich hatte vor 3 Wochen hatten wir den Lions Club hier aus Hamburg. Mhm. Ich glaube, Westerhude war es. War bei uns im Store. Und da hat ein Teilnehmer bei diesem Kurs was ganz, ganz Schönes gesagt. Und zwar, wir sind Künstler. Das, was wir herstellen, ist Kunst. Mhm. Der Preis, den kann man nicht definieren, weil Kunst, dafür gibt es keinen Preis. Mhm. Und das war so wieder so ein Denkanstoß an so einem Abend um 20 Uhr, wo ich mir gedacht habe, ja, der Mann hat völlig recht. Wir haben eine Tortenplatte 9 auf 9 Zentimeter und bauen darauf ein Törtchen, wie zum Beispiel ein Schwarzwälder Kirsch, wo ein saftiger Brownie-Boden ist, dann ein Kompott, dann noch Schokoladenplättchen in Hochglanz außen, dann kommt noch ein bisschen Mascarpone-Aufschlagsahne für die Cremigkeit, der Crumble für die Textur, nochmal eine schöne rote Miroglaze mit der Kirschmousse für die Säure, die Schokoladenstiel und zum Topping das Blattgold. Also dieses alles auf dieser kleinen Scheibe so ausgewogen und so kunstvoll rüberzubringen, ist Kunst.
Bist du ein Künstler oder Handwerker?
Beides. Also ich würde sagen, jetzt, früher war ich eher der Handwerker, weil da musste ich produzieren, und jetzt bin ich eher im Bereich des Künstlers, weil ich im Prinzip meine Ideen, meine Philosophie weitergebe an unsere Angestellte, an aufs Papier, wie ein Törtchen auszusehen hat, um es dann aufzuzeichnen, die Texturen rauszuschreiben, Rezepte zu geben. Also würde ich mich eher jetzt in diese Künstlerrichtung stecken.
Das finde ich hier spannend. Wie gehst du in so einen Prozess ran, wenn du was Neues entwickelst? Also vom Geschmack, von der Textur, von den Zutaten, wie machst du so einen Prozess für dich?
Ich persönlich brauche immer absolute Ruhe. Mhm. Das geht für mich nicht zwischen Tür und Angel und nicht von heute auf morgen, sondern ich brauche Zeit, ich brauche einen freien Kopf, das ist immer ganz, ganz wichtig, und dann absolute Ruhe. Und oft sind Sachen, wenn man irgendwie auf einem Wochenmarkt ist, dann hat man ein Grundprodukt, wo man sagt, so, habe ich noch nie gegessen oder finde ich super spannend, das will ich mal verarbeiten.
Das ist dann die Eingebung in dem Moment.
Genau, das ist die Eingebung. Und dann versucht man immer wieder zu schauen, gehe ich eher in salzig oder in süße Richtung, dann eher wieder, wenn ich süß bin, eher so Törtchen gebacken oder dann doch lieber Praline Schokolade. Und dann hangelt man sich da eigentlich durch. Das sind manchmal Prozesse. Ich habe teilweise Rezepturen in meiner Schublade, die habe ich nicht mehr weitergemacht, weil ich dann einfach auch mental da nicht mehr weitergekommen bin. Mhm. Und irgendwann hat man diesen Moment, wo man sagt, so, jetzt habe ich wirklich diese Idee. Und dann zieht man es raus und macht es neu. Mhm. Oder ändert es ab. Also viel ist einfach ausprobieren. Man braucht wirklich Ausdauer, man braucht Geduld und dann läuft es.
Was ist denn mal so das Verrückteste, was du dir mal ausgedacht hast?
Oft, das ist jetzt von den Kunden, sagen sie zum Beispiel unsere Erdnuss-Wasabi-Praline oder die Asia-Praline mit Sojasauce und Mango. Mhm. Das sind für die Komponenten, die kriegen die manchmal in ihrem...
Die hatte ich, die letzte. Die ich muss sagen, die habe ich nicht verstanden.
Genau, viele verstehen das nicht. Mhm. Das war eigentlich, der Hintergedanke war bei dieser Praline, wir sind in einem asiatischen Restaurant und ganz viele essen Sushi. Ja. Da gibt es immer Sojasauce dabei. So. Und viel Sesam, viel einfach dieses Umami. Und ich fand einfach, die Sojasauce hat unheimlich gut mit Fruchtkomponenten harmoniert. Und dann habe ich gedacht, ja, Mango, Passionsfrucht, kommt ja aus dem asiatischen Bereich. Und dann habe ich einfach die Sojasauce einreduziert. Mhm. Und dann diese Fruchtkomponente über die Mango-Ganache mit dem Sesam, der gleichzeitig auch die Textur bringt für den Crunch. Und nochmal ein bisschen Bitternoten, ein bisschen so salzige Noten. Und ich fand, das ist eine Praline, die ist nicht süß, sondern sie ist salzig.
Genau, und ich glaube, meine Erwartungshaltung war eine andere, weil Praline ist immer süß.
Süß. Genau. Und dieser Moment, das wollten wir erreichen. Und zwar, der Gast denkt nach. Der isst es und sagt so, Moment, darauf komme ich jetzt gerade nicht klar, was war das?
Dann habe ich es doch verstanden, weil ich es nicht verstanden habe.
Genau, es ist dieses darüber reden und vor allem sich Gedanken machen über das, was man isst, weil in der heutigen Zeit viele einfach sich wenig Gedanken machen über das, was sie essen, sondern halt einfach nur konsumieren. Mhm. Und bei uns ist es ja Genuss.
Mhm. Absolut. Ja, ich überlege gerade, ich hatte so eine Box, glaube ich, mit 4 oder 5 verschiedenen. Mhm. Und ich glaube, es wäre nochmal anders gewesen, in welcher Reihenfolge die man halt auch isst. Ja. Weil ich hatte sie, glaube ich, mittendrin und hatte was Süßes vorher und danach war so, okay, dann habe ich andere Favoriten.
Ja, das verstehe ich. Das sind Pralinen, das sind keine Pralinen, die man so, weil es Pralinen sind, mitnimmt, sondern die müsste man erklärt bekommen, beziehungsweise die muss man erklären. Gerade bei uns im Store, wenn die Leute es kaufen oder über unser Booklet, wir haben ja so ein Booklet dabei, da sind die nochmal beschrieben und man kann sie auch oben rechts ankreuzen und ranken. Das sind so Sachen, deswegen gibt es dieses Booklet zum Beispiel, dass man es nicht nochmal nachlesen kann. Aber das sind Sachen, das findet man meistens erst raus nach zweimal essen und dann versteht man es auch. Mhm. Aber schlussendlich hast du eigentlich richtig gemacht und zwar darüber nachgedacht, was der Gedanke des Patissiers war. Und das ist das Ziel, was wir eigentlich hatten.
Ja, genau. Also habe ich es ja doch mit meiner Unwissenheit dann doch verstanden.
Genau.
Marcel, was sieht denn niemand, was trotzdem zu einem Job gehört?
Ja, und zwar Thema Verwaltung.
Die Tastatur.
Die Tastatur. Also, es ist ein unheimlicher Part von Dokumentation, von HACCP-Dokumentation, Ware bestellen, Ware annahmen, Kundengespräch, im Prinzip Personalplanung und. Also diese ganze Verwaltungskram, vor allem auch Gesetze, ne? Ist es jetzt eine Kuvertüre oder ist es ein Kakaobuttererzeugnis? Darf ich es Stollen nennen? Ist kein Stollen?
Okay, ja.
Das sind ja wirklich ganz dünne, nenne ich das jetzt?
Ja, oder ganz nah beieinander.
Genau.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Also sehr, bin ich so oder bin ich so? Ist eine Konfitüre oder eine Marmelade? So, das sind so Part, das muss man auch reinlesen, man muss Gesetzestexte lesen, man muss es dokumentieren, um dann auch schlussendlich dann auch wirklich das Produkt auf den Markt zu bringen, was es auch wirklich ist. Also ist es mit Fettglasur oder ohne Fettglasur? Bei uns gibt es keine Fettglasur, aber auch das muss man einfach überlegen.
Stört dich das nicht bei deiner kreativen Arbeit, Künstlertum dann so ein bisschen?
Es hindert dich in dem Sinn, weil du immer wahnsinnig überlegen musst, wie du das kommunizierst mit dem Gast, damit es dann auch keine Angriffsfläche gibt. Ne? Weil schlussendlich gibt es halt in Deutschland ganz viele Gesetze, nach denen wir halt uns handeln müssen. Und da muss man wahnsinnig aufpassen.
Ja, unfassbar. Ich glaube, das ist mal so ein Kreativitätskiller, finde ich sowas. Wenn du eigentlich was ganz anderes machen willst und dann musst du aber auf irgendwelche Sachen Rücksicht nehmen.
Das ist super anstrengend.
Ja,
super
anstrengend. Aber gehört halt auch dazu, gehört wenn man dazu. Das macht. Gibt's, also ein Klischee hatten wir ja schon, dass man sagt, probierst du deine Sachen selbst, ja oder nein? Aber gibt's Klischees in deinem Job, wo du einfach nur den Kopf schüttelst und sagst, also bitte, ganz ehrlich, das hat mit der Realität nichts zu tun, wie ähnlich, wie du gerade gesagt hast, diese 400 Kilo Pistazien, die man dann röstet für
Spaß. Gerade Social Media, da teilweise schüttel ich wirklich den Kopf, weil die Leute ist halt einfach, ja, das ist fernab von der Realität, wie es wirklich im Berufsleben ist. Für mich gibt es immer so zwei Killer, weil die höre ich immer und es hat nicht was mit dem Beruf zu tun, sondern mit mir. Ich werde immer auf meine Statur angesprochen.
Habe ich auch gemacht.
Genau, das ist so irgendwie in jedem bei jeder Reportage oder wenn der Fernseher da ist, werde ich immer auf meine Statur angesprochen.
Wie kann das sein, dass du so dünn bist?
Genau. Mhm. Und, du bist keine 35? 25? Moment, da kann doch was nicht stimmen. So, das sind so zwei Fragen, wo ich immer sage, die habe ich schon immer gefasst, also habe ich schon immer im Hinterkopf und weiß, die werden sowieso gefragt.
Aber das ist ja auch was Besonderes. Also ganz ehrlich, so eine Position in deinem Alter zu haben, mit 24, 25 bist du ja da reingekommen oder 3, ich weiß gar nicht, ob du.
Also damals, als wirklich die Planung war, war ich gerade 22.
So, überleg mal. Und da so eine verantwortungsvolle Position zu bekommen in einem Laden, der neu aufmacht, in einer neuen Stadt, die auch wirklich sehr konkurrenzstark und wettbewerbsstark ist hier, das ist schon mal eine Aussage. Wirst du so als German Wunderkind der Konditorei bezeichnet?
Gute Frage. Also der ein oder andere wird es vielleicht sagen, ich persönlich sehe mich da eigentlich gar nicht so, sondern ich mache eigentlich nur das, für was ich lebe und welche Passion ich habe. Mhm. Für mich spielt es keine Rolle, ob ich als Wunderkind, als bester Patissier oder weiß die Kugel, was bezeichnet wird. Klar, es ist super schön und es ist auch immer eine Bestätigung für das, was man tut, wenn man eine Auszeichnung bekommt. Aber diese Auszeichnung ist ja dann nicht nur für mich, sondern fürs gesamte Team und fürs gesamte Unternehmen, weil ich bin nur so gut wie mein Team und mein Team ist nur so gut wie ich.
Das klingt immer so lapidar, aber es ist so.
Es ist
das
so.
Ist ja ein Zusammenspiel von allem.
Es ist so. Also wenn der Kunde reinkommt und das Produkt sieht scheiße aus, dann weiß er, okay, irgendwas passt nicht. So, dann ist entweder im Team was oder gerade an dem Tag, aber irgendwas passt nicht. Und ich bin nur so stark wie mein Team. Das sagt zwar jeder und jeder erwähnt es, aber es ist Fakt. Es ist so. Ich persönlich würde mich einfach nur bezeichnen als Marcel, als passionierter Konditor, Bäcker. Ich liebe es, so ein bisschen in den Luxus zu gehen, also diesen High-End-Touch zu haben und einfach halt auch die Leute damit zu überraschen und sie glücklich zu machen. Das sind so die Faktoren, die für mich eigentlich primär wichtig sind.
Ein handwerklicher Künstler, das nehme ich mal mit, das Wort für mich.
Handwerkliche.
Handwerklicher Künstler, oder?
Ja.
Künstlerische Handwerker, handwerklicher Künstler, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas.
Nehmen wir mit.
Das passt.
Jetzt bist du ja, ich weiß auch nochmal, erst 25 und hast jetzt deine Jahre schon sozusagen auf dem Buckel in der Bäckerei und Konditorei. Gibt es wie sich dein Job im Laufe der Zeit jetzt schon verändert hat oder was du weißt von Menschen, die schon länger in diesem Berufsfeld unterwegs sind, bei dem du sagst, irgendwie das hat sich komplett irgendwie mal gedreht?
Ich glaube und ich vermute, auch KI wird bei uns ein Thema irgendwann mal sein.
Bei der Rezeptur oder wobei?
Sei es jetzt beim Design. Ich kann jetzt mit KI kann man sich schon optischen Törtchen generieren lassen. Das funktioniert. Ich glaube, KI wird auch bei uns kommen. Es wird uns nicht ersetzen, weil schlussendlich sind wir
würde ich sagen, das funktioniert ja
nicht. Mit den Händen. Aber die Technologie wird sich verändern. Es gibt einen Vakuum-Ganache-Mixer. Das heißt, unter Vakuum wird eine Ganache gezogen, sodass kein Sauerstoff mehr da ist. Es gibt eine One-Shot, es gibt einen Gärunterbrecher und es sind ja alles Maschinen, die uns als Handwerker das Leben einfacher machen, die aber eigentlich computergesteuert sind. Ein Watercut. Ja, was ist ein Watercut?
Was ist das?
Genau. Ein Watercut ist im Prinzip ein Gerät, das mit einem ganz, 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 ganz dünnen Wasserstrahl mit ganz viel Druck gefrorene Produkte schneiden kann oder etwas ausfressen kann. Vor 50 Jahren, wenn da jemand gesagt hat, Watercut oder Vakuum-Ganache-Mixer, da hätte der Konditor damals gesagt, von was reden wir?
Schleich dich,
ja. Mach dich aus meiner Backstube. So. Also auch da, man wird immer mehr in die Technologien, gerade computergesteuerte Technologie, weil schlussendlich muss man auch dazu sagen, ein Handwerker ist teuer, ne? Also stundentechnisch, eine Maschine auch, aber sie macht nicht Urlaub, sie ist nicht krank, so nach dem Motto, sie fällt zwar aus, also das sind immer wieder so Faktoren, wo man abwägen muss.
Ich habe jetzt so einen 3D-Drucker im
3D-Druck Kopf. Auch ganz groß, ne? Ob es jetzt Schokoladen-3D-Druck ist, ob es auf Macarons draufdrucken ist.
Das gibt's aber Esspapier, schon, oder?
Das gibt's schon.
Okay.
Aber auch hier, ne, bei uns, unsere Special-Formen, die wir haben, die werden alle im 3D-Druck hergestellt. So, da haben wir für uns ein eigenes Verfahren, das hatte ich mal nachts, so Marcel, Idee zu plattern, wir machen Pralinen, wir plattern da was rein, zum Beispiel die Elfi oder so und holen das alles raus. Zeitlich unheimlich aufwendig und unheimlich kompliziert. Da hatte ich auch so ein paar Ideen und dann haben wir das über 3D-Druck gemacht. Also auch da, die Technologie wird uns weiterbringen.
Jetzt redest du ja sehr passioniert von deinem Job. Also bist ja wirklich, man merkt ja einfach die Leidenschaft, die da rausspringt. Egal, wir müssen über ein kleines Törtchen Praliné reden und schon sprudeln deine Augen, sprudelt dein Enthusiasmus dafür. Aber gab es auch mal einen Moment, bei dem du gesagt hast, irgendwie, fuck it, jetzt reicht's mir, ich hänge die Schürze an den Nagel und mache aber was komplett anderes, ich gehe jetzt ins Altenheim oder sowas?
Eigentlich nicht.
Auch nicht während Corona, als das alles zu war?
Nee, ich bin eine Person, ich bin sehr positiv, also ich sehe immer das Positive, als auch zum Beispiel hier, wie du gemeint hast, dieses mit 25 und mit meinem Gewicht. Ich habe für mich dann zum Beispiel den Weg gefunden, es eigentlich auch positiv aufzufassen, dass die Leute eigentlich eher erstaunt sind, dass wenn man passioniert ist und wenn man Bock hat, auch als junger Mensch, dass man heute ganz viel erreichen kann. Und das Handwerk hat goldenen Boden, das bietet dir eine Chance, egal für wen. Also ich versuche eigentlich immer sehr positiv zu denken. Ich bin eigentlich auch sehr froh und lach immer. Man merkt es mir an, wenn ich dann irgendwas habe, dann bin ich nämlich ja
still,
sehr still. Aber das sind so Sachen, ja, das lernt man, glaube ich, mit der Zeit. Also für mich gab es eigentlich noch nie so diesen Moment, wo ich gesagt habe, fuck it, hier schon meine Schürze, ich hänge sie hin und sag adieu.
Hat man auch nicht so oft, dass man so das so positiv halt sieht. Ne? Es gibt auch viele, die sagen irgendwie, nee, das ging gar nicht. Oder das gehört zu meinem Job, was ich absolut nicht mag.
Also es gibt eine Sache. Und zwar habe ich mir immer geschworen, es war aber schon, als ich angefangen habe, wenn ich in einem Betrieb arbeite oder für einen Betrieb arbeite oder das selber mache, ich muss abends, wenn ich meine Zähne putze und in den Spiegel schaue, immer noch den Marcel sehen. Und wenn ich das nicht mehr sehe oder auch nicht mehr spüre oder die Leidenschaft fürs Handwerk und für meinen Beruf, dann läuft was falsch, entweder ich ändere es oder ich müsste mich für was anderes entscheiden. Das war immer sowas. Das habe ich auch immer zu meiner Mama gesagt. Meine Mutter hat auch immer gesagt, umso mehr, wo man jetzt auch den Erfolg einfach hat, bleib du selber. Sei das, was du bist, so wie wir es dir von daheim einfach mitgegeben haben. Ich glaube, wenn ich da in mir oder wenn mein Umfeld mir sagen würde, okay, du bist ganz anders, oder wenn ich daheim bin und es dann hören würde, dann müsste ich mir Gedanken machen, dann würde ich mir Gedanken machen, weil das ist so ein Warnschuss, glaube ich.
Das glaube ich auch. Also das Umfeld irgendwie, das im Auge zu haben oder im Ort zu haben, das glaube ich immer ganz, ganz wichtig.
Weil man sich einfach so fokussiert in dem,
was man tut. Ja, wenn du eben so im Tunnel drin bist.
Ja, man kriegt es nicht mit.
Bist du ein Perfektionist?
Nein.
Geht dein Job ohne Perfektionismus überhaupt?
Man muss Perfektion sein. Perfektion, Struktur, das sind so ganz wichtige Parte. Also gerade diese Perfektion, diese detailgeliebte Sachen, so das Blattgold muss links liegen, nicht rechts. So. Das sind so Sachen, gerade in diesem High-Level, wo dann halt bei uns 12,90 ein Törtchen kostet. Wenn du in dieser High-Level-Bereich bist, definiert man sich nur noch über Perfektion und über diese Außergewöhnlichkeit.
Und da stelle ich es mir schwierig vor, wenn du ein Arbeitsumfeld hast, wenn Leute dazukommen, die vielleicht sich mal ausprobieren wollen und dann irgendwann nach einem halben Jahr merken, das ist ja doch gar nichts für mich, die vielleicht aus einer anderen Patisserie kommen oder eine Ausbildung machen. Und du arbeitest dann mit den Leuten, die eher so einen schluderischen Umgang mit Dingen haben.
Das merke ich.
Ich glaube, dann kocht die Halsschlagader, oder?
Da, der Puls. Der
Puls kommt dann.
Ne? Wackelt. Nee, es ist wirklich so. Also für mich und auch für mein Team, es ist unheimlich strukturiert bei uns. Wir haben unheimlich viel Sauberkeit. Also bei uns, wir haben eine gläserne Manufaktur. Mir liegt es unheimlich am Herzen, aber auch privat, wirklich diese Sauberkeit. Ich hasse es, wenn es unordentlich ist. Bei mir muss immer alles am gleichen Ort sein, damit man schnell alles findet, egal wer. Das sind so Sachen, die sind mir unheimlich wichtig. Und wenn das nicht stimmt, dann passt man nicht zu mir, zum Team und zum Unternehmen. So, das ist für mich immer ganz wichtig.
Wie sieht denn, du hast gerade schon mal genannt, aber so ein typischer Alltag bei dir aus? Mal vom Aufstehen bis zum Feierabend. Ich denke mal, selten so, wie es auf Instagram ist, wie du schon mehrfach gesagt hattest.
Ja, im Prinzip, ich mach's mal ganz blöd, bei mir klingelt der Wecker.
Wie viel Uhr?
Meistens so 6.30 Uhr rum.
Ja, okay, ist schon recht früh.
Ja, es geht. Also ja, früher war noch früher, 6.30 Uhr klingelt der Wecker.
Was ist die Bäckerzeit? 3 Uhr oder so?
3 Uhr, genau. Ich habe halt das Problem, früher konnte ich ein bisschen später aufstehen, aber durch das, dass jetzt hier das Schiff bei der Kühlbrandbrücke da in diesen einen, dieses, wie hieß die Brücke? Wenn man nach der Kühlbrandbrücke kommt, Elbbrücken?
Ja,
Die ist doch gesperrt.
Weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja. Sorry, siehst mal.
Die Elbbrücke, ich glaube, die Elbbrücken sind, sie sind gesperrt. Also gerade wenn man in die Hafen City reinfährt. Und somit staut sich da wirklich extrem.
Okay.
Und jetzt muss ich halt noch früher aufstehen. Ja, ich komme in die Arbeit. Das Erste, was ich mache, ist eigentlich, wenn ich noch daheim bin, einmal schnell Handy Kalender, was steht heute an, E-Mails checken, gibt's was, Krankheitsfälle etc., muss ich noch schnell was von daheim klären. Für mich gehört's immer dazu und das muss ich auch, ich muss morgens immer richtig heiß duschen.
Zum Wachwerden.
Zum Wachwerden, genau. Und ich trinke ein Glas Wasser und das war's.
Also ist der erste Griff morgens zum Handy?
Ja.
Das ist traurig, aber wahr, ne?
Traurig, aber wahr, ja, wenn man Personal hat, wenn man ja, im Segment ist mit Kunden, wenn man einfach was leitet, dann muss man immer gefasst sein, dass über die Nacht irgendwas passiert. So. Und dafür, ja, hat man, oder bin ich Betriebsleiter, dass ich dann halt auch reagiere. Und ja, der erste Griff ist eigentlich immer ans Handy zu schauen, was ist.
Was liegt an.
Was liegt an. Genau, und dann gehe ich auf die Arbeit. Dann begrüße, also für mich ist auch immer wichtig, ich begrüße alle. Also egal, ob die jetzt auf meinem Weg liegen oder nicht, wenn ich reinkomme, ich gehe zu jedem Angestellten und frage, ob es ihm gut geht, ob was, ob alles passt, so, ob es was gibt. So. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, um einfach frühzeitig zu erkennen, wenn was ist. Ne? Es kann sein, dass über die Nacht jemand gestorben ist daheim oder. Es kann ja alles passieren. Richtig. Und ich möchte einfach wissen, dass es den Leuten gut geht. Ja, und dann geht's los, Bildschirm an.
Dann kommt die Tastatur.
Sobald du eigentlich im Betrieb bist, ja, steht das Handy nicht mehr still, es kommt jemand, ja, und dann versuche ich, meinen Tag so zu strukturieren, dass ich halt gerade das Wichtigste als erstes mache und dann...
Also ich denke mal, jeder will auch was von dir, ne? Von allen Abteilungen. Wie schaffst du es denn dann, weil du es gerade gesagt hast, diese Ruhe zu finden, um dann auch neue Kreationen zu machen? Oder ist das dann nochmal außerhalb der Patisserie, wenn du zu Hause bist oder wie auch immer?
Nee, also für mich ist es so, ich persönlich sag immer, wenn ich nicht die Ruhe in Person bin, wenn ich nicht ruhig bin, und aufgewühlt bin, unstrukturiert und das nach außen hin zum Team trage, dann wird das Team unruhig. Weil das Team merkt ja, ich bin eine ruhige Person, der Chef hat was, irgendwas ist mit dem Chef, irgendwas passt nicht. Dann wird das Team unruhig. Dann wird geredet, habt ihr schon mal hier oder, na, das ist so. Und das versuche ich immer, die Ruhe rauszustrahlen, um einfach zu zeigen, egal was kommt, positiv oder negativ, zusammen schaffen wir das. So. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Ja, und dann nach meiner morgendlichen Runde habe ich immer so eine Stunde, anderthalb ungefähr, wo ich erstmal in Ruhe kurz an meinem PC arbeiten kann. Und dann kommt der Verkauf. Und dann kommt natürlich vom Verkauf auch Fragen. Ne? Es gibt immer gewisse Punkte. Ne? Ich habe immer donnerstags ein Meeting mit unserer Store-Managerin. Okay. Ich habe immer Mittwoch oder Donnerstag ein Team-Meeting. Alle 4 Wochen gibt's einmal in der Woche einen Shortcut für die Angestellte. Das heißt, wenn jemand persönlich zu mir kommen will, weil er ein Problem hat, vielleicht auch privat oder irgendwas ist, dann kann er immer im Vier-Augen-Gespräch in der Zeit mit mir reden. Genau, ich habe immer festen Tag ein Meeting mit unserem Marketing. Das heißt, im Marketing wird es wöchentliches Update geben. Genau, also ich habe immer feste Termine, wo ich weiß, da muss ich jetzt für die Person da sein oder da tauschen wir uns aus. Weil wir haben für jeden Bereich eigentlich einen Abteilungsleiter, beziehungsweise jemand, der das macht. Und ich kann nicht bei 35 Angestellten jeden Tag sehen, was die tun.
Nein, natürlich nicht.
Das geht nicht. Und dann hole ich mir mein Feedback und kann dementsprechend dann auch mit Inka und Ralf zusammen wichtige Entscheidungen treffen fürs Unternehmen und wie wir weitermachen.
Ich liebe ja Anekdoten und Geschichten, also witzig, traurig, wie auch immer, aber Sachen, die halt einfach hängen bleiben so ein bisschen. Gibt's in deiner Karriere, deinem Weg so ein, zwei Anekdoten, bei denen du sagst, also die waren wirklich besonders, die sind mir hängen geblieben, ob es in der Ausbildung war oder so, die einfach erzählenswert sind? Ohne Namen natürlich.
Müsste ich echt überlegen, gibt es Anekdoten? Also, ich habe meine beste Freundin auf der Arbeit kennengelernt, aber uns verbindet auch ganz viel. Ich habe die damals auch ins Unternehmen geholt, da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Aber das ist eher so, ja, wie nenne ich das, keine Anekdote, sondern wir haben da so viel erlebt. Schwierig.
Muss auch nicht. Hätte ja sein können, dass du sagst, da kam halt irgendwie mal ein Scheich vorbei und der hat dann irgendwie 500 Pralinen. Jetzt klingelt was. Das war mal ein guter Schuss.
Ja, weil bevor ich in die Patisserie Johanna gekommen bin, habe ich immer gesagt, mein Lebensziel mein Traum und das, was ich will, ist es immer irgendwann mal für einen richtig, richtig, richtig reichen Scheich in Dubai auf seiner Yacht oder in seinem Appartement zu machen. Also Konditorei, Produkte auf deutschem hohem Niveau zu produzieren.
Okay,
das war immer ein Lebenstraum. Das habe ich auch damals schon zu Inga gesagt. Ich will nach Dubai, ich will für einen Scheich arbeiten. Ja, das war so immer ein Fall, wo ich gesagt habe, darauf hätte ich so richtig Bock.
Es kommt noch.
Ja, mal gucken.
Ja, das war doch mal ein guter Glückstreffer.
Das Wichtige ist, es wird ganz egal, wo ich bin, oft kommt dieses Thema Scheich Dubai.
Ja, weil es einfach vielleicht auch jetzt durch diese ganzen Pistazien, Dubai-Schokoladen-Gedöns, was da jetzt
ja, eine Zeit lang. Ja, und noch Gold-Schwarz, so
das Gold, passt genau, halt. Wahrscheinlich ja. vom Ambiente her passt das dann ganz gut, ne? Gehen wir mal auf den 4-, 5-, 6-jährigen Marcel zurück. Und du hast ja damals schon gesagt, du hast schon die Kuchen für deine Mom damals gemacht. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten, bevor es in diesen Beruf geht?
Also, du musst eine sehr gute Ausdauer haben. Gerade was viele, wir sind außergewöhnlich, weil wir um 7 Uhr zum Beispiel erst anfangen. Du musst auch früh aufstehen, du musst wirklich eine Passion haben, damit du auch morgens um 4 Uhr dann auf der Arbeit bist. So. Und für mich einfach, dass ich immer das gemacht habe, wo ich mich gesehen habe. Ne? Also wenn ich jeden Ratschlag befolgt hätte, der irgendjemand zu mir gesagt hätte, dann würde ich nicht an diesem Punkt stehen, an dem ich jetzt stehe.
Dann wärst du noch in Baden-Württemberg vermutlich.
Genau, dann würde ich in Baden-Württemberg, in meinem Landkreis, in meinem Dorf bei 4.500, 5.000 Einwohner meine Brezel morgens um 6 schwingen und aus dem Fenster schauen. Hier schaue ich in der Speicherstadt. Schöner Arbeitsweg raus. Also wirklich, das sage ich auch immer wieder den Jungen, mach das, auf was du Lust hast und auch für das, was du stehst. Weil schlussendlich, am Ende des Tages, musst du dich mit dem, was du tust, identifizieren. Und die Identifikation mit dir und dem Unternehmen muss da sein, damit du auch deine perfekte Version von dir jeden Tag rüberbringen kannst. Und das habe ich bei mir jetzt gefunden. So. Und ich glaube, deswegen hat man auch immer das Gefühl, ich lebe das Ganze und ich sprühe für Energie. Und das ist sowas, wo ich immer sage, du musst einfach für dich den perfekten Weg und auch für dich einfach das finden, was du tust.
Also hör gar nicht so viel auf andere, sondern mach's für dich.
Ja. Also wie gesagt, hätte ich wirklich jeden Ratschlag befolgt, dann wäre ich nicht hier.
Ich habe so eine Business-Coaching-Ausbildung vor etlichen Jahren gemacht und da hat einer der Trainer immer gesagt, auch Ratschläge sind Schläge. Das ist auch bei mir hängen geblieben.
Ja.
So, ne?
Manchmal sind es Ohrfeigen.
Ja.
Verbal.
Ganz derbe. Das stimmt. Gibt es denn in deiner Karriere einen Fehler, der dir geholfen hat im Nachgang?
Ein Fehler, der mir geholfen hat?
Sei es, wie es ja ganz oft ist, du hast aus Versehen eine Zutat in deinen Teig gerührt oder in deine Sachen und das hat Bombe geschmeckt oder so.
So ad hoc fällt mir da nichts drauf ein.
Nee? Gab es nie Fehler, in denen du beim Nachgang gesagt hast, das hat dann doch schon was Positives bewirkt? Ich gebe dir ein Beispiel, was ich mal in meinem Leben hatte. Ich gebe des Öfteren so Workshops für so Social Media Gedöns. Und da hatte ich einen Workshop gegeben bei einem Kunden und ich habe mir die Räumlichkeiten vorher nie angeguckt. Ich wurde einfach gebucht, bin da hingegangen und habe gesagt, ich brauche die und die Sachen. Und da waren wir mit 15 Personen in einem Raum, der war vielleicht so groß wie hier, so 15 Quadratmeter, 20 Quadratmeter.
Super.
Kein Platz zum Denken, kein Platz zum Arbeiten. Das war der schlimmste Workshop meines Lebens. Ich habe aber seitdem nie wieder vergessen, mir vorher die Räume zeigen zu lassen.
Ja.
Also solche Sachen hatte ich im Kopf, als ich diese Frage gestellt habe.
Also ich bin ehrlich, ich bin oft einfach auch ins kalte Wasser gesprungen. Also wirklich ins kalte Wasser, dass ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht habe, sondern ich habe es einfach gemacht. Also die ersten Monate, das erste Jahr war sowieso bei uns fuck it, einfach machen, 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 weil wir ja so überrannt worden sind. Da sind bestimmt Fehler passiert, die im Nachgang uns geholfen haben, aber die mir persönlich vielleicht nicht aufgefallen sind.
Weil du in so einem
du warst so
Überlebensmodus warst.
Überlebensmodus, egal wo, was war, immer nur hier ist ein Feuer, löschen, löschen, aus, nächste Feuer, dann wieder zurück. Also da war man so in einem krassen Tunnel.
Unternehmertum.
Ja. Das ist, ja, das sagt auch immer unsere Chefin. Ja, Unternehmen, und da passiert jeden Tag, man hat einen Plan und dann passiert immer was ganz
anderes. Absolut. Wir kommen schon fast zum Ende. Ich habe ein, zwei Fräkchen habe ich noch.
Echt?
Ja.
So schade. Es macht so Spaß.
Wir sind schon eine Stunde on air. Also echt? Tatsächlich, ja, ja. Oh. Es ging schneller als gedacht, muss ich auch dazu sagen. Aber es wird ein ganz entspanntes Ende. Ist das heute noch dein Traumjob? Ich glaube, die Frage muss ich nicht stellen. Die habe ich mir nur aufgeschrieben, aber ich frage sie trotzdem gerne. Ist Konditor, Konditormeister, Bäcker immer noch heute dein Traumjob?
Ja, Ausrufezeichen. Doch, also absolut. Ich gehe voll drin auf, mir macht Spaß. Ich habe die Leidenschaft, ich liebe es, mit jungen Menschen zu arbeiten. Also auf jeden Fall.
Würdest du alles heute, wenn du jetzt deinen Weg in der Retrospektive dir anschaust, nochmal alles genauso machen, wie du es gemacht hast, oder gibt es da so ein, zwei Sachen, die du verändern würdest?
Also rückblickend muss ich sagen, eigentlich hat alles gepasst und alles kam auch zur richtigen Zeit, ob es jetzt Corona war und ich dadurch in den anderen Betrieb gegangen bin. Mhm. Mein Ehrgeiz zu meiner Mutter zu sagen, ich gehe jetzt mal nach Düsseldorf. Also eigentlich hat alles, wenn es auch vielleicht nicht so von außen wirkt, eigentlich alles gepasst. Und dadurch würde ich sagen, ja, also ich würde es genau so machen und dann hoffen, dass der Erfolg genauso kommt wie jetzt.
Das ist ein guter Punkt.
Und weil oft muss man auch sagen, es ist viel Glück. Wenn ich jetzt nicht im Kurs gewesen wäre, neben von 15 Jahren neben Inka beim Mittagessen, so, das war Schicksal. Das war purer Schicksal.
Mhm. Ja, da kann man auch oftmals nichts vorplanen. Nein. Oder sonst was. Ich meine, du liebst Pläne, du liebst, ja, Struktur, aber das sozusagen
kann man nicht planen.
Kann man nicht planen, nein, ne? Und meine Abschlussfrage, lieber Marcel, und dann hast du es auch geschafft. Und dann entlasse ich dich wieder in die Arbeit zurück. Also du hast ja gesagt, du musst dann nochmal sozusagen gleich
nochmal zurück.
Was möchtest du denn beruflich noch erleben?
Was ich beruflich erleben will? Also
außer den Scheich und in Dubai das alles zu machen.
Letztes Jahr, muss ich sagen, hatte ich ein richtig was Cooles. Also ich bin absoluter Spoiler, Nutella-Fan. Ich liebe Nutella.
Darf man das sagen als Konditor?
Ja.
Okay.
Ich sage immer ja, weil ich liebe es einfach und mir ist es auch scheißegal. Nutella, mein Leben. Und letztes Jahr durfte ich für Ferrero, für die Werbung, wo die machen, durften wir Produkte herstellen. Und da durfte ich dann mit ans Set das anschauen, Produkte entwickeln für die. Klar, man kann sich jetzt drum streiten. Ist es die Philosophie? Ist es fürs Handwerk, ist es die Rundrohstoffe, aber ich hatte einfach Bock für Nutella was zu machen. Mhm. Ich hatte die Anfrage und dann habe ich gesagt, geil, das ist so ein Meilenstein, so ein Erfolg, wo man einfach liebt und feiert. Und
es ist ja auch eine Kindheitserinnerung, darf genau. Man nicht vergessen.
Und da habe ich gesagt, das will ich machen und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, geil, das geil. Hat Spaß gemacht.
Yes.
Ja, für mich war es immer wichtig, sich auch ehrenamtlich in der Innung zu engagieren. Mhm. Auch das hat wurde oder durfte ich bisher machen, also gerade Betty, unsere Obermeisterin und auch bekannt vom großen Backen, die hat uns in die Innung aufgenommen. Ich bin ja auch im Prüfungsausschuss und auch im Vorstand drin und das mit 25.
Das ist unfassbar gut.
Ja, unheimlich viel wert ist für mich auch und mir auch wichtig ist, dass man einfach, wir sind die Zukunft, wir sind jung, wir haben noch 40 oder mehr als 40 Jahre vor uns. Das war mir wichtig. Auch das habe ich schon erlebt und mitmachen dürfen. Jetzt durfte ich die Lossprechung machen. Auch das war unheimlich cool. Auch für mich sind es immer wieder so kleine Sachen, die sich so spontan ergeben, wo ich sage so, geil.
Mhm.
Das sind einfach Sachen, die habe ich früher nie machen dürfen. Oder habe ich miterlebt, wo bei einer Lossprechung Leute standen, die kurz vor der Rente waren, dann von sich und ihrem Machen und Tun erzählt haben.
Aber gar nicht von dem.
Genau, aber nicht das, was um wen es geht, und zwar um die Auszubildenden, ja, die jetzt in den Gesellenstand gehoben werden. Und solche Sachen sind dann, ja, man darf sie ändern und das macht Spaß, wenn du einfach das, was du tust, mit Leidenschaft machst und das auch ankommt und dadurch auch eine Veränderung in dem Gesamten entsteht. Ich glaube, das sind so Sachen, die sind klein, aber für Leute, für mich, für Leute in Führungsetagen einfach schön. Einfach zu sehen, dass auch die Früchtchen laufen.
Früchtchen laufen oder ja, wie auch immer man das sagt, Veränderungen.
Genau, Früchte tragen.
Früchte tragen.
Irgendwie sowas.
Lieber Marcel, ich glaube, da wird noch einiges an Veränderungen und Disruption von dir und von vielleicht KollegInnen von dir kommen, die die Konditorwelt nochmal um das ein oder andere Mal durchwirbeln lassen. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst, dass du mir so einen kleinen Einblick in dein Leben, in deine Karriere, in deinen Weg gegeben hast. Und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Dankeschön, Marcel.
Danke.